Wohlstand für alle. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Achim Truger.
Hallo Ole.
Achim Truger ist Professor für Sozioökonomie in Duisburg mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen. Und vielen ist er vielleicht bekannt durch seine Tätigkeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder, wie man vulgär sagt, Achim ist Wirtschaftsweiser. Die Wirtschaftsweisen, das ist ein Sachverständigenrat, über den wir in Folge 84 schon gesprochen haben. Das war, würde ich sagen, eine Episode, in der wir uns eher kritisch mit dem Sachverständigenrat auseinandergesetzt haben. Von daher freut es mich, dass du heute mal ins Gespräch gekommen bist, um auch mit mir aus deiner Perspektive darüber zu sprechen, was ihr dort eigentlich genau tut und vielleicht auch, welche Kritik du verstehst, was du aber auch vielleicht als Quatsch empfindest. Vielleicht magst du uns ja mal kurz in deinen eigenen Worten nochmal erklären, was macht ihr eigentlich im Sachverständigenrat?
Ja, man könnte jetzt sagen, wir begutachten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das ist unsere Aufgabe, das stimmt ja auch. Und wir schreiben einmal im Jahr ein Jahresgutachten, das so Anfang, Mitte November rauskommt. Und da haben wir tatsächlich eine Konjunkturprognose drin und dann aber auch eine Menge wirtschaftspolitische Kapitel, wo es dann darum geht, wie beispielsweise jetzt auf die Konjunkturlage reagiert werden soll, aber auch zu grundsätzlicheren Fragen wie Verteilungspolitik, Rentensystem, Strukturpolitik, Industriepolitik, ökologische Transformation und so weiter.
Und hast du den Eindruck, dass ihr da, sag ich mal, von der Politik, dass das aufgenommen wird, was ihr sagt? Also ihr habt ja eine beratende Funktion. Ihr schreibt ja nicht irgendwie der Bundesregierung vor, was sie zu tun hat.
Ja, wir sind tatsächlich ein gesetzlich eingerichtetes Gremium und wir haben tatsächlich Zugang und dürfen dann auch mit also einmal mit der Kanzlerin und auch mit den zuständigen Ministerien, auch dort mit den Ministerinnen und Ministern, uns unterhalten. Das machen wir üblicherweise ein- bis zweimal im Jahr, sodass es auch einen persönlichen Austausch natürlich gibt. Und es ist auch so, dass die Regierung tatsächlich gesetzlich verpflichtet ist, unser Jahresgutachten zur Kenntnis zu nehmen und im Jahreswirtschaftsbericht, der dann Anfang des darauf folgenden Jahres erscheint, darauf einzugehen, was wir in dem Gutachten geschrieben haben. Das heißt, es ist sogar eine offizielle Reaktion gesetzlich vorgeschrieben. Und ob jetzt die Politik hört oder nicht und worauf, das ist, glaube ich, in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gewesen. Es gab mal Phasen, wo, glaube ich, der Rat sehr einflussreich war und tatsächlich also wesentliche Elemente von Reformen vorgeprägt hat, die dann auch in ähnlicher Form umgesetzt wurden. Und es hat aber auch immer wieder Phasen gegeben, wo also ein direkter Einfluss kaum festzustellen war. Aber der Rat ist ja auch nicht dazu da, der Regierung Empfehlungen abzugeben, sondern soll ja einfach unterschiedliche Optionen beleuchten und über Möglichkeiten aufklären. Und er hat als Adressaten, Adressatinnen nicht nur die Politik, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Und das kommt dann auch in die Medien natürlich, was wir sagen. Und dort beeinflusst es natürlich die öffentliche Debatte über Ökonomie, über Wirtschaftspolitik, über Konjunktur.
Du meintest eben, ihr sollt der Bundesregierung nicht sagen, quasi, was sie tun soll, sondern ihr sollt euch ja, glaube ich, in dem Bericht darauf beschränken, die Lage irgendwie zu beschreiben, dann aber doch zu sagen, was ihr nicht wollt, oder? Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich zu sagen, ihr sollt der Bundesregierung nicht sagen, was sie tun soll, aber ihr dürft dann sagen, was sie nicht tun soll? Das ist ja auch eine Handlungsanweisung gewissermaßen.
Ja, also diese Sache mit den Empfehlungen soll keine besonderen Empfehlungen, also keine speziellen Empfehlungen in einzelnen Punkten geben. Das steht tatsächlich so im Sachverständigenratsgesetz. Und das ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit durchaus unterschiedlich ausgelegt worden. Das führt auf jeden Fall dazu, dass in dem Gutachten normalerweise nicht, dann wäre es ein wirkliches Versehen, dass da normalerweise nicht drin steht, dass der Rat irgendwas empfiehlt. sondern das wird halt auf jeden Fall mit aus Respekt vor dem Gesetz natürlich auch vorsichtiger formuliert. Aber wie gesagt, es hat auch Phasen gegeben, glaube ich, wo durchaus mal sehr deutlich wurde, was denn auch in relativ klaren Einzelfragen die Position des Rates war. Und was du sagst, dass wenn man dann sagt, was man nicht richtig findet oder bestimmte Dinge ausschließt, ja, dann ist das sicherlich Auslegungssache. Also, dass es ein Gesetzesverstoß wäre, kann ich jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Also da gibt es, glaube ich, eine breite Interpretationsmöglichkeit. Aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten, klar Stellung zu beziehen, auch wenn man es nicht als einzelne Empfehlung ausspricht.
Was ich mich gefragt habe, schon als wir uns damals zum ersten Mal bei Wohlstand für alle mit dem Rat auseinandergesetzt haben, da habe ich mich gefragt, wie unabhängig ist denn dieser Rat wirklich? Denn es heißt ja, da auch im Gesetz, da wird ja auch immer gesagt, die Unabhängigkeit der Ratsmitglieder ist unglaublich wichtig. Ihr sollt zum Beispiel nicht Teil einer Regierung vorher gewesen sein. Ihr sollt nicht Teil vor der Berufung, weiß nicht, von einer Gewerkschaft oder von einem Arbeitgeberverband gewesen sein. Trotzdem ist es ja so, dass ihr von der Bundesregierung berufen werdet. Es ist noch so. Zusätzlich so, dass es diese inoffizielle Regel gibt, dass immer einer der fünf Kandidaten von der Arbeitgeberseite und der andere von der Gewerkschaftsseite abgenickt worden ist. Inwieweit kann man da wirklich von einer Unabhängigkeit sprechen?
Naja, es ist erstmal eine institutionelle Unabhängigkeit. Also es sollen dort keine Lobbyvertreter sitzen oder Vertreterinnen, das ist schon mal klar. Und dann ist es eine Unabhängigkeit gegenüber der Regierung. Also natürlich beruft die Regierung und man muss jetzt auch nicht naiv sein, dass Regierungen je nach politischer Ausrichtung wohl tendenziell Leute berufen, von denen sie glauben, dass es da nicht einen Grundsatzkonflikt gibt, sagen wir zumindest. Also insofern ist das ohnehin politisch aufgeladen, das Ganze und alles andere. Also das abzustreiten wäre natürlich naiv. Andererseits, ist es aber so, dass wenn wir denn berufen sind, wir tatsächlich unabhängig sind und die Regierung kann uns nicht sagen, ihr müsst jetzt darüber schreiben und schreibt das nicht oder das sind die Ziele, die geben wir euch jetzt vor. Nein, wir sind komplett unabhängig. Und das kann man vielleicht am besten verstehen, was das bedeutet, wenn man das mit anderen Räten vergleicht. Beispielsweise dem Council of Economic Advisors in den USA, wo das wirklich die ökonomischen BeraterInnen des jeweiligen Präsidenten oder Präsidentin sind. Und die eben politisch ausgewählt worden sind, weil sie den Kurs der Regierung wirtschaftspolitisch unterstützen sollen und prägen sollen. Und das ist genau nicht der Fall beim Deutschen Sachverständigenrat. Wir sind nicht Teil der Regierung und wir sind nicht dazu da, die Regierung also nach ihrer politischen Präferenz zu beraten, sondern wir machen das unabhängig nach von uns selbst gewählten wissenschaftlichen Kriterien.
Aber trotzdem ist es ja schon so, ich meine, du hast ja eben gesagt, es sollen keine Lobbyisten drin sein. Von links gibt es ja immer wieder die Kritik, dass man sagt, der Sachverständigenrat ist so arbeitgebernah, vielleicht jetzt mit Ausnahme deiner Person gerade. Wie geht ihr damit um im Rat? Und wie siehst du das persönlich?
Also das ist intern ist das eigentlich nie ein Thema. Und also die Dinge sind auch nicht so einfach, dass man jetzt sagen könnte, irgendjemand ist sozusagen klar auf einem Ticket oder ist da irgendwo sozusagen so nah, dass es da Weisungen gibt oder irgendwas. Das ist, glaube ich, ziemlich absurd. Aber was es natürlich gibt und lange Zeit gegeben hat auch, ist einfach, dass die wirtschaftspolitische Grundhaltung eine ganz bestimmte war und zum Teil ist. Und die ist dann tendenziell häufig wirtschaftsnah gewesen. Und geht aber auch natürlich nicht so weit, dass jetzt in allen Positionen der Rat in eine oder eine andere Richtung genau festlegbar ist. Es gibt da durchaus immer wieder auch Demonstrationen von Unabhängigkeit dadurch, dass also sozusagen alle mal ihr Fett abkriegen. Also das würde ich so mal sagen. Und was tatsächlich lange Zeit der Fall war, wo ich den Eindruck habe, dass sich das doch ein bisschen geändert hat die letzten Jahre. Das ist, dass die Mehrheit des Rates, also mit Ausnahme meines Vorgängers Peter Bofinger, der ja sehr bekannt ist, der das 15 Jahre gemacht hat, dass die Mehrheit des Rates doch tendenziell immer so die Richtung vertreten hat, deregulieren, Strukturreformen, privatisieren, straffe Haushaltskonsolidierung, Steuersenkungen. Und auch wenn das jetzt, sagen wir mal, nicht explizit politisch motiviert war, dann lässt sich natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit zu den Forderungen von bestimmten politischen Parteien, aber natürlich auch von Wirtschaftsverbänden feststellen. Das ist keine Frage. Ja, also insofern kann ich durchaus nachvollziehen, wenn da mal so ein Eindruck entstanden ist, dass die Mehrheitsposition des Rates lange Zeit durchaus hilfreich war für bestimmte politische Richtungen. Und die waren üblicherweise nicht gewerkschaftsnah.
Und wie sieht es aus, wenn ich vielleicht da gleich noch anknüpfen kann an dieses Thema Arbeitgebernähe etc. Mit Nebeneinkünften? Also müsst ihr die zum Beispiel explizit melden? Also ihr werdet ja vom Staat entlohnt für diese Rolle als Mitglieder des Sachverständigenrates. Von daher könnte man ja zum Beispiel sagen, gut, wenn jemand nebenbei noch was verdient, muss er das anmelden, muss er das transparent machen und dann ist auch gut. Wie sieht das aus?
Na, es gibt vom Sachverständigenrat aus nicht diese Regelung oder von der Regierung, das steht auch nicht im Gesetz. Und natürlich ist es aber so, also erstmal, das kann man ja offen sagen, die Vergütung, also die pauschale Aufwandsentschädigung, die man bekommt, die übrigens auch voll versteuert wird, die ist für in Anführungszeichen einfache Mitglieder 33.000 Euro im Jahr. Und für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 37.000 Euro. Das ist ja, also viele Menschen fänden das als Jahresgehalt und nicht als Nebentätigkeit, also für eine hauptberufliche Tätigkeit auch noch schon ganz in Ordnung oder müssen damit über die Runden kommen. Also insofern ist das schon mal an sich viel. Und hinzu kommen dann natürlich noch, wahrscheinlich kann jetzt ja nur für mich sprechen, Vortragshonorare, und da gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweisen. So, und da wir alle Hochschullehrer und Lehrerinnen sind, und da im Beamtenverhältnis stehen, müssen wir unsere Nebentätigkeiten ja der Hochschule oder der Universität, melden. Also das geschieht natürlich schon, da gibt es dann, eine Kontrolle darüber. Aber es ist nicht so, dass das jetzt über die Ratstätigkeit irgendwie kontrolliert wird oder nachgehalten würde. Und es wird natürlich auch nicht veröffentlicht. Ja.
Würdest du daran was ändern oder würdest du sagen, es ist sinnvoll, das so zu belassen, weil ihr zum Beispiel auch ein Recht darauf habt, dass sowas privat bleibt?
Ja, also das ist natürlich eine ziemliche Diskussion, die dann losginge, würde ich mir denken. Also ich kann verstehen, wenn man das eher privat halten will, aber also sagen wir, es wäre wahrscheinlich, könnte auch interessant sein, wenn das veröffentlicht würde. Und die Debatte, die es dann wahrscheinlich geben würde, wäre sicherlich auch recht spannend.
Wenn ihr zusammenarbeitet, kommen wir mal zu dieser Zusammenarbeit dort im Rat. Ihr schreibt ja dieses Jahresgutachten. Ihr setzt euch da ja nicht einfach hin und fangt mal an, oder? Also kannst du irgendwie grob erklären, wie das da läuft? Ich meine, ihr seid ja auch wahrscheinlich nicht nur zu fünft, ihr habt ja sicherlich dann auch dort sowas wie wissenschaftliche Mitarbeiter, die euch dabei helfen. Wie sieht das genau aus, wenn ihr dort zusammenarbeitet?
Also, wir stehen natürlich in ständigem Austausch und wir treffen uns, mit Ausnahme des Monats August, wo halt die Sommerpause ist, treffen wir uns jeden Monat, für mindestens 2 Tage. Im Moment natürlich noch virtuell, aber ansonsten in Wiesbaden. Wir sitzen dort im Statistischen Bundesamt, und haben da eine halbe Etage. Und tatsächlich haben wir einen Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele es sind im Moment, aber das sind schon, ich glaube, 18 Leute. also 15 bis 18 Leute. Und es gibt auch noch eine Geschäftsstelle und eine und Unterstützung für Statistik und so. Und ohne den Stab könnten wir natürlich dieses doch ziemlich große Werk nicht jedes Jahr schreiben, sondern die leisten da die ganz wesentliche Recherchearbeit und strukturieren das alles vor. Und die leisten übrigens auch eine unglaublich gute Arbeit, muss man sagen, und sind auch wahnsinnig motiviert und schlagen sich dann auch gemeinsam mit uns, wenn es sein muss, die Nächte um die Ohren, wenn das Ding dann fertig ist. So, und der Prozess ist so, dass wir zu Beginn des Jahres uns darüber verständigen, was wir denn so an Themen machen müssen, machen wollen. Manche Dinge sind fest gebucht, also wir müssen die Konjunktur analysieren, das ist keine Frage, das gehört ja zum gesetzlichen Auftrag. Zum gesetzlichen Auftrag gehört es auch regelmäßig die Verteilungssituation, also Einkommens- und Vermögensverteilung, zu begutachten. Das machen wir alle 2 Jahre. So, dann ist das klar. Wir sind mittlerweile auch der nationale Ausschuss für Produktivität. Also diese Aufgabe haben wir übertragen bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt auch auf jeden Fall immer ein Produktivitätskapitel in dem Gutachten haben. Das ist sozusagen vorgeprägt und ansonsten ist es aber so, dass wir natürlich dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen können, was wir gerade für aktuell halten oder wo wir meinen, dass der Rat sich nach längerer Pause vielleicht auch mal wieder zu äußern könnte. So, und dann wird das verabschiedet und dann geht es in sozusagen läuft es über mehrere Schleifen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und dass es viel Arbeit ist, war mir klar, aber als ich dann mitbekommen habe, wie viel Arbeit es tatsächlich ist und dass es vor allen Dingen auch gegen Ende wirklich sehr, sehr stressig wird. Das hat mich dann doch nochmal überrascht. Und ehrlich gesagt, ich mache es jetzt ja dann demnächst zum dritten Mal, ist es dann in der Endphase auch tatsächlich immer nochmal mehr, als man sich vorgestellt hat an Arbeit. Und das läuft so, wir verabschieden praktisch eine Gliederung erstmal zu den Kapiteln. Dann wird weiter recherchiert und dann gibt es 3 verschiedene Versionen, eine erste, eine zweite und eine dritte. Und wir lesen das, also mit anderen Worten, wir lesen diese einzelnen Kapitel dann, erste Gliederung und dann die 3 Versionen, also mindestens 4-mal. Und dann gibt es noch eine Endkontrolle. Und irgendwann zwischendrin muss auch entschieden werden, ob eine oder mehrere Personen, also ein oder zwei in dem Fall, mit der Mehrheitsmeinung nicht einverstanden sind und noch ein Minderheitsvotum schreiben möchten zu einem bestimmten Thema. Das ist ein Recht, das jedes Ratsmitglied hat. Ja, und dann wird auch das dann gemeinsam diskutiert und am Ende aufgenommen. Und da ist man natürlich, wenn man jetzt wenn man hat 5, 6 Kapitel und wenn man die dann 4-mal liest und am Ende halt sehr intensiv noch diskutiert, dann hat man relativ viel zu tun.
Wie oft kommt es das vor, dass so Minderheitenvoten nötig sind? Dass ihr euch da uneinig seid?
Das Interessante ist die Frage, ob es eigentlich jemals ein Jahresgutachten gegeben hat, in dem es kein Minderheitsvotum gab. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Und für mich kann ich jetzt sprechen, wobei ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, jetzt nicht mehr im Kopf oder gar nicht gezählt. Ich glaube, also es kommt immer wieder vor und ich glaube, ich habe im letzten Gutachten 2 Minderheitsvoten drin gehabt und Minderheitsziffern in einem anderen Kapitel. Genau, und im Gutachten davor hatte ich, glaube ich, auch 3 Minderheitsvoten und 2 davon waren gemeinsam mit Isabel Schnabel.
Die jetzt bei der EZB ist.
Genau, die ist dann sozusagen nach meiner ersten Kampagne, wie es heißt, also nach dem ersten Jahresgutachten, ist sie dann Anfang 2020 zur EZB als Direktorin gewechselt. Ist dort
Und
berufen worden.
was war das für ein Thema, wo ihr da so ausgeschert seid, in Anführungszeichen?
Das betraf die Konjunkturpolitik und die Frage der Finanzpolitik und der Schuldenbremse. Und das bei der Konjunkturpolitik, da ging es halt um die Frage, Das war noch 2019, ja, ob möglicherweise ein Konjunkturpaket notwendig sein könnte oder nicht. Und da hatten sich die Fronten zwischenzeitlich verhärtet. Ich glaube eigentlich, wenn das hat dann natürlich eine gewisse Eigendynamik. Hockt dann ja auch recht lang aufeinander. Ich glaube, wir hätten das eigentlich sogar vermeiden können in der Frage. Wo es wirklich richtig großen Dissens gab, das war bei der Frage der Schuldenbremse. Und da hat die Ratsmehrheit damals gesagt, die Schuldenbremse, die ist genau richtig und die ist in jeder Hinsicht ein Erfolg und gut. Und es gibt überhaupt keinen Grund, die Schuldenbremse zu verändern. Und Isabel Schnabel und ich haben gesagt, wir sehen durchaus kritische Punkte. Wir sind nicht gegen Regeln für die Staatsverschuldung, aber wir glauben, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form konjunkturpolitisch nicht genug Spielraum lässt und dass sie bei öffentlichen Investitionen zu wenig Spielraum lässt und haben dafür plädiert für eine investitionsorientierte Reform der Schuldenbremse und eben mehr konjunkturellen Spielraum. Und das hat auch ganz ordentlich Wellen geschlagen, wurde auch ganz gut wahrgenommen. Und ja, und ich halte es auch nach wie vor für richtig.
Ja gut, aber da würden ja viele wahrscheinlich auch sagen, zum Beispiel die Fans der Schuldenbremse, die haben dann ja jetzt gesagt, naja, wir haben doch in der Corona-Krise gesehen, da war die Krise und da hat uns die Bremse ja wahnsinnig viel Spielraum gelassen zur Neuverschuldung. Warum siehst du das anders, dass du sagst, die ist trotzdem zu rigide, die Schuldenbremse?
Ja, die Schuldenbremse hat insofern die Spielräume gelassen, als die Politik die Ausnahmeregeln genutzt hat. Und das ist, solange man diese Regeln nutzt und auch offensiv nutzt, kann man viel machen. Der Punkt ist eher, was danach kommt. Und meine Befürchtung ist, das war übrigens auch ein Grund, warum ich im letzten Jahresgutachten, also Ende 2020, erneut ein Minderheitsvotum dann zur Finanzpolitik geschrieben habe. Die Schuldenbremse, wenn man zu ihr zurückkehrt, stellt sich immer die Frage, ob das geht, ohne dass man zu stark auf die Bremse tritt. Also muss man dann kräftig Ausgaben kürzen oder die Steuern erhöhen, um die einhalten zu können? Oder geht das in einem vernünftigen, langsamen Übergang und man bekommt keine großen Konflikte? Und meine Befürchtung ist, dass wenn es jetzt nicht eine sehr rasante, unerwartete Konjunkturerholung gibt und einen riesigen Wachstumsschub, dass dann innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 2 Jahre die Bremse doch kräftig greift und den Staat an vielen Stellen zwingt, restriktiv zu sein. Und was mir vor allen Dingen Sorgen macht, ist, ich sehe die großen Investitionsbedarfe, die es gibt. Also für ökologische Transformation, auch für die klassische Infrastruktur, auch für Bildung, Forschung und so weiter. Da sind ganz viele Dinge noch nicht richtig gut. Da muss viel mehr investiert werden. Und das wird schwierig, wenn man gleichzeitig innerhalb der Schuldenbremse gezwungen ist, letztlich den Haushalt fast auszugleichen. Und da ist es eigentlich ökonomisch sinnvoll, wenn man Investitionen in die Zukunft tätigt, dass man sich dafür auch verschulden kann. Also wenn ich ein Haus baue oder ein Haus kaufe, dann verschulde ich mich auch erstmal und zahle das dann schrittweise ab, stotter das schrittweise ab. Und genauso kann man das mit den öffentlichen Investitionen auch machen, sollte man auch machen. Und dann könnte man eben die Lasten über die Jahre etwas verteilen. Und könnte kräftig investieren und hätte am Ende vermutlich nicht mal eine höhere Schuldenbelastung, einfach deshalb, weil das Wachstum höher ist und damit auch die Finanzsituation des Staates.
Ja, wenn ich mich entsinne, es stand auch sogar mal in einem Gutachten des Sachverständigenrates, dass die Schuldenbremse nur dann Sinn ergibt, wenn die Zinszahlungen, die der Bund zu leisten hat, höher sind als das Wachstum der Wirtschaft. Warum sieht man das heute beim Sachverständigenrat nicht mehr so?
Naja, also tatsächlich, also das ist natürlich schon interessant, und da kann man auch sehen, dass natürlich sich die Positionen des Rates auch über die Zeit ändern können. Und es gab mal eine Expertise des damaligen Sachverständigenrats von, ich glaube, 2007, wo es eben genau um die Verschuldung ging und Regeln für die Verschuldung, wo so eine Art ja, Blaupause für eine Schuldenbremse entworfen wurde. Und da stand tatsächlich drin, dass wenn man negative Zinswachstumsdifferenz hat, also wenn die Zinsen kleiner sind als die Wachstumsrate, dass man dann eigentlich kein Problem hat. Und da stand auch drin übrigens, dass man die goldene Regel verwirklichen soll, mit anderen Worten, dass man die Nettoinvestitionen von einer Schuldenregel ausnehmen soll und dafür Defizite zulassen soll. Und diese Position hat sich dann innerhalb weniger Jahre mit der Neubesetzung von Ratsmitgliedern gewandelt zu der Position der Mehrheit, wie sie bislang auch noch ist, wonach nämlich man trotzdem Regeln braucht und man die öffentlichen Investitionen nicht ausnehmen soll. Die Begründung für die Zinsfrage, die du gestellt hast, ist eigentlich die, dass gesagt wird, das ist im Moment eine Situation und es gibt immer wieder aber auch das Risiko von relativ abrupten Zinssprüngen und einer Umkehr dann dieser Sache und man kann sozusagen nicht darauf vertrauen, dass das ewig, dass diese Zinswachstumsdifferenz ewig negativ ist oder dass wir überhaupt, so wie jetzt, negative Zinsen auf Staatsschulden, Staatsschuldpapiere zahlen müssen. Und da muss ich sagen, also ich kann das schon nachvollziehen, aber ich halte übrigens auch die Position, dass wir jetzt in einer grundsätzlich anderen Welt leben und dass wir jetzt ewig Negativzinsen haben werden, weil das einfach so wegen der säkularen Stagnation oder sonst irgendwas so angelegt ist. Das halte ich für problematisch. Und die Ökonomen oder Ökonominnen haben eigentlich mit sehr langfristigen Prognosen bislang immer Schwierigkeiten gehabt. Und da insofern säkulare Prognosen über Jahrzehnte abzugeben, was mit den Zinsen passiert, halte ich für problematisch. Also insofern kann ich schon verstehen, dass man da vorsichtig ist. Deshalb haben Isabel Schnabel beispielsweise und ich ja in unserem Minderheitsvotum auch geschrieben, nicht weil jetzt die Zinsen gerade mal so sind, ist jetzt plötzlich alles anders und deshalb können wir uns jetzt verschulden und sollen das auch wild tun, sondern wir haben gesagt, wir sollen uns für öffentliche Investitionen verschulden dürfen. Und es ist einfach eine Frage der Kosten-Nutzen-Analyse. Und der Nutzen ist halt gegenwärtig aufgrund der hohen Investitionsbedarfe besonders hoch. Und die Kosten sind wegen der sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen niedrig bis nicht existent. Und insofern verschiebt das natürlich einfach in dem Kalkül die Entscheidung aus unserer Sicht in Richtung etwas mehr Staatsverschuldung, weil es einfach sinnvoll ist ökonomisch. Ich glaube, so entspannt finde ich und auch so unspektakulär kann man das, glaube ich, sehen. Und ich hätte eigentlich auch gedacht oder würde eigentlich auch denken, dass sowas tendenziell auch zustimmungsfähig sein sollte für eine größere Mehrheit. Aber das war bisher halt nicht der Fall.
Themen wie die MMT, tauchen die bei euch auf? Also ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade durch das letzte Jahr, durch diese gigantische Neuverschuldung während Corona, dass da irgendwie ein breiteres Bewusstsein für die Frage entstanden ist, na, wo kommt das Geld eigentlich her? Dass man auf einmal sagt, ach, grüne Neune, die EU kann 750 Milliarden einfach mal so an den Finanzmärkten aufnehmen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Themen in letzter Zeit viel mehr in den Mittelpunkt gerückt sind und dass da auch neu über Geld nachgedacht wird. Würdest du sagen, dass die MMT Einfluss hat auf euch oder nicht?
Ich glaube, also jetzt konkret MMT glaube ich nicht. Das ist ja also der theoretische Hintergrund normalerweise der Ratsmitglieder und auch des Stabes ist ja doch fest im Mainstream verankert. Und da ist so eine heterodoxe Theorie wie MMT, glaube ich, nicht so im Bewusstsein. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass wir alle nicht immun sind gegenüber dem Zeitgeist. Und natürlich, wenn insgesamt die Lage sich ändert, wenn insgesamt die Diskussion eine andere ist, dass das auch indirekten Einfluss hat auf Ratspositionen. Und das kann unterschiedlich natürlich dann sein. Das kann dann sein, dass so eine Ratsposition sich schrittweise von älteren Positionen wegbewegt. Kann dann natürlich auch sein, dass man sich dann bewusst abgrenzen möchte und umso energischer an alten Positionen festhält. Das kann man immer schwer prognostizieren, wie sowas läuft. Und ich glaube, also das ist ja ehrlich gesagt auch weise. Und das muss man sich, glaube ich, sollte sich jeder oder jede selbst auch eingestehen. Natürlich sind wir da nicht komplett isoliert im Elfenbeinturm und machen uns da völlig wertfrei und neutral Gedanken über alles Mögliche. Natürlich sind wir Menschen und natürlich haben wir bestimmte Vorstellungen und natürlich werden wir von dem, was um uns herum passiert, beeinflusst. Und das sind ja, ist ja letztlich auch ja, eine wesentliche Ursache von Innovation, dass man sich den neuen Dingen stellt. Also so passiert das doch eigentlich.
Du hast eben gesagt, Elfenbeinturm. Da gibt es ja auch viel Kritik. Ihr würdet im Elfenbeinturm sein, von links zum Beispiel, dass ihr eigentlich Interessen ärmerer Menschen kaum im Blick habt. Wie würdest du das einschätzen? Also würdest du sagen, dass zum Beispiel Interessen von Arbeitslosen oder von armen Menschen, dass die da eine Rolle spielen bei euch? Und hast du zum Beispiel, würdest du sagen, bei euch im Rat gibt es viele Leute, die in ihrem Bekanntenkreis gerade jemanden haben, der Hartz IV bezieht zum Beispiel? Glaubst du, dass diese soziale Diversität da vorhanden ist?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also das kann ich jetzt schlicht natürlich nicht für alle beantworten, das kann ich nur für mich beantworten. Und also tatsächlich sind mir solche Personen bekannt. Ich würde mal so sagen, also der Rat ist ja keine Interessenvertretung. Es ist ja nicht die Aufgabe, jetzt spezifische Interessen zu vertreten und einzubeziehen. Aber natürlich finde ich, ist es so, dass man als unabhängiger Rat, der ein hohes Ansehen genießt und natürlich auch einflussreich ist, dass man sich Gedanken macht über die Auswirkungen dessen, was man als Optionen einbringt und was man so auch ausschließt und was man, auch wenn man es nicht empfehlen nennt, aber doch nahelegt, dass es gut wäre, wenn die Politik es tut. Das hat natürlich eine große Verantwortung. Und was man auch sagen, ich glaube auch, dass man die ausüben kann, ohne jetzt selber in einer bestimmten Situation zu sein. Also eine Empathiefähigkeit würde ich dir jetzt grundsätzlich jedem und jeder unterstellen. Was man aber auch sagen muss, ist natürlich, wir leben ganz klar ökonomisch und von der Versorgungslage her auf der Sonnenseite des Lebens. Das ist keine Frage. Wir sind alle gut bezahlte Universitätsprofessorinnen, Professoren. Wir haben, wie ich gesagt habe, diese nicht unerhebliche Aufwandsentschädigung. Und natürlich häufen sich Anfragen, gibt es viele Anfragen. Ich glaube, bei mir vielleicht zum Teil bestimmt noch nicht so viel wie bei manchen alten Hasen von früher, wo sicherlich auch nochmal Geld zusammenkommt. Das heißt, wir sind ökonomisch extrem privilegiert und sind über die Pension auch gut abgesichert und auch im Alter. Und von daher finde ich persönlich, dass man auch eine besondere Verantwortung dann hat und nicht mit leichter Hand Vorschläge macht, die beispielsweise gerade in unteren Einkommen da nochmal die Situation verschlechtern. Ne? Und ich bin ehrlich gesagt mit der Haltung der Mehrheit des Sachverständigenrates in der Vergangenheit zumindest, was die Verteilungsfrage angeht, nicht zufrieden gewesen. Ich habe auch im vorletzten Jahresgutachten Minderheitsvotum genau im Verteilungskapitel geschrieben, wo ich den Eindruck hatte, dass und dann das auch versucht habe zu belegen, dass in der von der Ratsmehrheit tatsächlich die Polarisierung der Einkommensverteilung, also die Zunahme der Ungleichheit, die es ja gegeben hat, die sprunghaft war, von Ende der 90er bis Mitte, also bis zu 2005, und die danach ja sogar leicht noch weiter nach oben gegangen ist, beziehungsweise aber trotz guter ökonomischer Entwicklung ja nicht runtergegangen ist. Also dass das eigentlich von der Ratsmehrheit unter den Teppich gekehrt wurde und da sozusagen das nicht als Problem gesehen wurde und insofern eben auch versucht wurde, durch allerlei Relativierungen vergleichsweise klein zu halten. Und das finde ich tatsächlich problematisch und da wünsche ich mir auch mehr soziale Sensibilität für die Menschen, denen es nicht so gut geht und auch Lösungsvorschläge, was man denn tun kann, um Einkommensgleichheit, um Chancenungerechtigkeit und all diese Dinge zu verringern.
Nee, ich hatte eher gefragt, ich sag jetzt ja gar nicht, ihr sollt da im Rat Robin Hood spielen oder so, aber ich habe mich das einfach aus dem Grund gefragt, dass ich zum Beispiel vor einigen Wochen dieses Interview mit Lars Feld gesehen hatte bei Thilo Jung und dann wurde er gefragt, was er da so für Vortragshonorare nimmt und ich glaube, die Zahl, die er nannte, waren so 3.000 Euro, die er für einen Vortrag nimmt und da wird es ja sicherlich auch schon mal Vorträge geben, wo es ein bisschen mehr gibt. Das ist ja einfach mal mehr als ein deutsches Mediengehalt und ich frage mich dann schon bei Menschen, die, ich sage mal, im Regelfall eher bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sprechen, als bei Initiativen von Erwerbslosen und die dann auch noch, sage ich mal, von der INSM Geld bekommen, ob das nicht schon für eine hohe soziale Homogenität sorgt, dass man dann manche Interessen kaum noch wahrzunehmen in der Lage ist.
Ja, also da mich das ja nicht betrifft und ich nur für mich sprechen kann, kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich kann aber nachvollziehen, wenn man solche Fragen stellt, aber ich kann sie halt nicht beantworten, weil ich schlicht so nicht sagen kann.
Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, hast du denn den Eindruck, dass es jetzt gerade einen Paradigmenwechsel gibt? Also zumindest ist es der Eindruck, den ich habe. Wir sehen es in den USA. Ich würde aber auch behaupten, dass wir in Deutschland doch anders über Verschuldung gesprochen haben, seitdem die Pandemie begonnen hat. Glaubst du, dass sich da etwas auftut? Und ich meine, du hast ja auch zum Beispiel über Investitionsbedarf gesprochen. Was wären denn Themen, die dir jetzt besonders wichtig wären, wo du sagst, da soll was passieren?
Gut, ich beginne jetzt erstmal mit dem Paradigmenwechsel. Das ist natürlich ein großes Wort. Ich glaube, dass auf jeden Fall eigentlich schon seit der Finanzkrise, also seit 2008, 9, 10, dann auch der Euro-Krise und jetzt insbesondere noch mehr der Corona-Krise als noch nächste Großkrise, die obendrauf kommt, wirklich diese alte Lehre, die ich eben schon mal gesagt habe, also privatisieren, deregulieren, Sozialstaat abbauen, Steuern senken, harte Haushaltskonsolidierung, den Staat klein halten nach Möglichkeit, also diese Sichtweise, dass die doch sehr, sehr stark an ihre Grenzen gestoßen ist, weil sich eben in vielen Bereichen gezeigt hat, dass es schlicht nicht funktioniert und sogar eher das Gegenteil erreicht. Und ich habe den Eindruck, dass, das heißt den Eindruck, das kann man ja richtig sehen. Also ich weiß ja, was wir Anfang des Jahrtausends, sagen wir mal bis 2005, 2006, 2007 für Debatten geführt haben, mit welcher Einseitigkeit und wie jetzt die Debatten laufen. Und da muss man sagen, das hat sich schon sehr, sehr stark geändert. Und ich habe auch den Eindruck im Übrigen, ich mache das auch, wenn ich Vorträge halte, dass ich sage, es gibt sozusagen einen alten Sachverständigenrat, sagen wir mal, die letzte, von vor 3, 4, 5 bis 10 Jahren oder so, wo ich eben auch den Eindruck habe, das ist genau so gewesen mit den Punkten, na, die mit relativ harscher Rhetorik, Forderungen nach Strukturreformen und all den Dingen, die ich jetzt eben genannt habe. Das war so das Übliche. Und ich bemerke jetzt auch in den 2 Jahren, wo ich schon mitgewirkt habe, dass jetzt doch Ökologie stärker ein Thema wird, dass der Rat beispielsweise jetzt überhaupt sich nicht kritisch geäußert hat dazu, dass es Konjunkturprogramme gegeben hat in der Corona-Krise. Auch die Höhe der Staatsverschuldung, die eingegangen worden ist, für komplett unbedenklich gehalten hat, sich nicht gegen beispielsweise den europäischen Wiederaufbaufonds ausgesprochen hat. Das finde ich sind lauter Zeichen. Es gibt in der Industriepolitik doch wieder deutlich ausgewogene Kapitel, in denen darauf hingewiesen wird, dass durchaus auch missionsorientierte Politik funktionieren kann. Also da ist eigentlich eine Menge in Bewegung. Und es gibt tatsächlich auch häufiger, wie ich finde, jetzt Verteilungsanalysen über bestimmte Vorschläge oder Optionen, wo auch wirklich die Verteilungsinteressen gerade der unteren Einkommensklassen eine Rolle spielen und wo das wirklich mit aufgenommen wird in die politische Beurteilung, die wirtschaftspolitische. Das finde ich, sind so Verschiebungen, die ich ganz positiv finde. Wenn das der neue Rat ist und wenn sich das weiter verfestigt und stärkt, dann finde ich, hätte der Rat eine sehr gute Entwicklung durchlaufen. Und was es dann sozusagen an Problemen und an Dissens noch gibt, ja gut, da kann jeder oder jede ein Minderheitsvotum schreiben. Aber wenn sozusagen insgesamt sich das jetzt doch in diese Richtung entwickelt, mehr Achten auf soziale Probleme, weniger Skepsis gegenüber bestimmten staatlichen Problemlösungen und eben keine radikalen Strukturreformen mehr, dann finde ich, ist das schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Und
Strukturreform heißt jetzt Reform wie Hartz IV, schätze ich mal.
ja, das ist ja so ein schillernder Begriff, der letztlich auch überhaupt nicht gefüllt ist. Da kann natürlich jeder alles drunter verstehen. Aber üblicherweise sind die Strukturreformen die, die sozial wehtun, wo es halt um Arbeitnehmerinnenrechte geht, die abgebaut werden sollen, um Sozialstaatsabbau und Deregulierung im Allgemeinen.
Und deine Vision für die Zukunft, wo du, oder Vision ist jetzt vielleicht groß gesprochen, das heißt ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber wenn du Sachen hast, nein, wenn du Vision hast, dann kannst du das natürlich gern sagen, oder vielleicht auch kleiner gesprochen, Ziele, wo du sagst, die sollten jetzt angegriffen werden, da soll investiert werden.
Ja, also ich brauche keine Vision, aber was mir wichtig ist, ich finde, dass Wirtschaftswissenschaft und wirtschaftspolitische Beratung eigentlich in Richtung einer Ermöglichungswissenschaft gehen soll. Das heißt, also es geht nicht darum, jetzt alles, was die Politik sagt, zu sagen, super, können wir alles machen, wird super, klappt. Also nicht Wolke im Kuckucksheim, aber auf jeden Fall die konstruktive Herangehensweise zu schauen, was an gesellschaftspolitisch wichtigen Zielen kann man mit welchen Mitteln umsetzen und insofern Politik, die für alle Menschen oder zumindest die überwältigende Mehrheit der Menschen zu Verbesserungen führt. Das wäre Ermöglichungspolitik und das finde ich ist generell erstmal auch meine Motivation, wirtschaftspolitische Beratung zu machen. Und konkret für die Zukunft ist natürlich klar, dass jetzt müssen wir erstmal mal die Corona-Krise überwinden. Und dann ist wichtig, dass die ökologische Transformation, dass wir die hinkriegen. Und da bin ich eigentlich optimistisch, dass das geht. Also wir können da ganz Großes leisten. Man muss es nur dann politisch wollen. Und das heißt auch nicht, dass da irgend jetzt man große, harte Reformen braucht, die dann wieder ganz viel abverlangen und dann Blut, Schweiß und Tränen oder so erzeugen, sondern da kann man so weder für die Wirtschaft noch sozial für die Menschen große Probleme mit erzeugen. Also man kann es sozialverträglich und wirtschaftsverträglich ausgestalten. Und ich glaube tatsächlich, dass im Bildungsbereich ganz viel noch gemacht werden muss. Die Ungerechtigkeiten in der Bildung sind jetzt unter Corona nochmal besonders deutlich geworden, welche Benachteiligungen es da gibt. Das muss angegangen werden. Und überhaupt soziale Benachteiligung, Ungleichheit halte ich für ein wichtiges Thema, dass es angegangen werden muss. Es gibt ganz viel und es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Verbesserungen hinzubekommen. Und dafür ist die wirtschaftspolitische Beratung da und dafür ist aus meiner Sicht auch der Sachverständigenrat da.
Gut, dann bleiben wir mal gespannt für die Zukunft. Wir können es dann ja jedes Jahr sehen. Und wenn es Uneinigkeit gibt, können wir es ja zumindest dann im Minderheitsvotum sehen. Von daher danke ich dir ganz herzlich, lieber Achim, für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!